Grüß Gott zu einer weiteren Folge unserer Katechismusreihe im Programm von Radio Horeb. Gemeinsam mit Pfarrer Dr. Volker Hildebrand aus Köln machen wir uns heute auf die Suche nach der Wurzel unserer menschlichen Würde und damit auch nach dem Sinn unseres Lebens. Die Menschenwürde ist nicht nur ein Thema für religiöse Randgruppen oder private Philosophenzirkel, sondern geradezu ein Dauerbrenner der politischen Debatten. In Artikel 1 des Grundgesetzes heißt es: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Auch auf internationaler Ebene wird ständig über die Würde des Menschen und ein Leben in Würde gesprochen. Worin genau Sinn und Würde des Menschenlebens bestehen, wird in politischen Dokumenten jedoch selten klar definiert. Nicht zuletzt in unserem Privatleben gibt es einerseits Momente, in denen wir wunschlos glücklich sind, und andererseits Situationen, in denen wir eine gewisse Lebensmüdigkeit verspüren. Die Bibel und damit auch die Lehre der katholischen Kirche gibt darauf eine im wahrsten Sinne des Wortes übermenschliche Antwort. Die Würde des Menschen wurzelt in seiner Erschaffung nach Gottes Bild und Ähnlichkeit, so Artikel 1700 des Katechismus der katholischen Kirche. Weiter heißt es, dass die Würde des Menschen in seiner Berufung zur Seligkeit Gottes zur Vollendung kommt. Was genau dies für den Sinn unseres eigenen Lebens bedeutet, darum geht es jetzt in der kommenden halben Stunde. Zu unserer Sendung begrüße ich am Telefon herzlich Herrn Pfarrer Dr. Hildebrand, der seit Januar 2008 die Pfarrkirche St. Pantaleon in Köln betreut. Vor 31 Jahren wurde er zum Priester geweiht und gehört schon seit seiner Zeit als Schüler und Student der Prälatur des Opus Dei an. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer Dr. Hildebrand.
Ja, ich danke Ihnen sehr für die freundlichen Worte der Begrüßung und des Willkommens und möchte auch ganz herzlich die Zuhörer begrüßen.
Herr Pfarrer Dr. Hildebrand, auf der Internetseite Ihrer Pfarrei ist zu lesen, dass Schwerpunkte Ihrer eigenen Arbeit geistliche Begleitung und Glaubensgespräche in der Kinder- und Jugendarbeit sowie in der Ehevorbereitung sind. Als Student interessierten Sie sich aber auch für Sport, Naturwissenschaften und nicht zuletzt für Politik. War für Sie die Frage nach der Würde und Berufung des Menschen eigentlich von Jugend an klar? Oder haben Sie selbst auch Brüche und Widersprüche erlebt, denen Sie sich stellen mussten?
Ich bin in einer sehr gläubigen Familie aufgewachsen und sehe es als ein Geschenk an, dass in sehr frühen Jahren, sogar noch in der Zeit der Grundschule, irgendetwas in mich hineingelegt worden ist. Es ist die Gnade Gottes, wo ich dann auch ziemlich geradlinig meinen Weg habe gehen und verfolgen können. Wohl habe ich natürlich Brüche erlebt in dem Umfeld, wo ich gelebt habe, als Schüler, als Soldat, in meinem Studium. Für mich war es immer wieder ein Anliegen, eben mit all den Freunden, Kameraden, Kommilitonen auch eben über diese Fragen des christlichen Lebens zu sprechen. Und ich erinnere mich an so manches auch sehr tiefgehendes und fruchtbringendes Gespräch.
Vielen Dank, Herr Pfarrer Dr. Hildebrand, dass Sie heute auch Zeit haben, mit uns näher darüber ins Gespräch zu kommen. Sie können aus einer reichen seelsorglichen Erfahrung schöpfen. Vielen Dank, wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Liebe Zuhörer, in unserem alltäglichen Leben erfahren wir Sinn. Ohne solche Sinnerfahrung wären wir schnell enttäuscht und demotiviert. Was uns sinnlos erscheint, das lassen wir links liegen. Wir kümmern uns nicht weiter darum und wenden uns dem zu, was uns sinnvoll erscheint. Wir unterliegen hier einem Gesetz, das wir vorfinden. Wir haben es nicht selber erfunden und auch nicht selber aufgestellt. Wir können uns diesem Gesetz auch nicht entziehen. Es ist uns vorgegeben. Das, was Sinn macht, erfüllt uns. Es motiviert, macht Freude und lässt uns aufleben. Nur der Mensch erfährt bewusst Sinn und kann sich seine Gedanken darüber machen. Nur er kann über Sinn nachdenken und ihn reflektieren. Sinnvoll ist etwas, das in sich schlüssig, in sich stimmig ist. So ist ein spannendes Tennismatch sinnvoll, weil ich jemandem gegenübertrete, mit dessen Fähigkeiten ich die meinigen messe. Ich beobachte seine Stärke und seine Schwächen, wie er den Ball annimmt und ihn zurückgibt und reagiere entsprechend darauf. Dabei erlebe ich meine eigenen Stärken und Schwächen und erprobe zugleich, sie so einzusetzen und zu kombinieren, dass ich im Gesamt, wenn möglich, besser abschneide als mein Gegenüber. Diese Erfahrung seiner selbst und eines Gegenüber, seiner und meiner Möglichkeiten, die Fähigkeiten, die eigenen Möglichkeiten zu erproben, sie zu erweitern und zu entfalten, genau das macht Sinn. Das ist Sinn. Sinn ist, dass der Mensch sich selber in eine Umwelt erfährt als jemand, der sich entfalten, der wachsen und seine Möglichkeiten entwickeln kann. Genau das ist Sinn. Das macht Sinn und erfüllt. Der Sinn bestimmt unser Leben wie der Sauerstoff in der Luft. Nimmt der Sauerstoff ab, fühlen wir uns schlecht. Wir schnappen dann nach Luft. Geht der Sauerstoff aus, dann können wir nicht mehr leben. Genauso ist es mit dem Sinn. Nimmt er in unserem Leben ab, dann fühlen wir uns unwohl. Frust stellt sich ein. Alles wird langweilig. Man sucht vergeblich den Kick und macht sich vielleicht sogar Gedanken darüber, ob es nicht besser wäre, es gäbe uns nicht mehr. Neben motivierenden Sinnerfahrungen gibt es also auch die Erfahrung von Sinnlosigkeit. Wenn jemand für ein wichtiges Tennismatch trainieren will, macht es wenig Sinn, wenn der Gegenspieler ein Anfänger ist. Er stellt keine Herausforderung dar. Man selber kann sich nicht entfalten und weiterentwickeln. Unter diesem Gesichtspunkt ist es irgendwie sinnlos, mit einem Anfänger zu trainieren. Von einer anderen Perspektive her kann ein Trainingsmatch mit einem Anfänger allerdings überaus sinnvoll sein. Wenn ich als guter Spieler und Trainer ihm etwas beibringen will, dann bin ich als guter Spieler auch wieder gefordert. So gibt es also auch einen Zusammenhang, unterschiedliche Perspektiven, ein Ineinandergreifen und eine gegenseitige Abhängigkeit in dem, was sinnvoll ist. Eine bestimmte Tätigkeit etwa kann Sinn machen, obwohl sie selber erst einmal öde, langweilig, eben wie sinnlos erscheint, weil sie etwas anderes vorbereitet, das dann mit sehr viel Sinnerfahrung verbunden ist. Da der Mensch über den Sinn nachdenken und reflektieren kann, ist es ihm ganz anders als etwa einem Tier möglich, eine scheinbar sinnlose Tätigkeit, die einem erst einmal gar nichts bringt, sogar über längere Zeit auszuüben, weil sie etwas möglich macht, das dann wieder Sinn stiftet, einem also etwas bringt. Es ist eine Tatsache, dass der Mensch über seine Sinnerfahrung nachdenkt, über das, was sinnvoll oder das, was sinnlos ist. Er denkt dann auch nach über die Sinnzusammenhänge, über untergeordneten und übergeordneten Sinn. In der Sinnerfahrung gibt es eine Hierarchie. Deshalb ist der Mensch in der Lage, große Mühen auf sich zu nehmen, auf Sinnerfahrung über auch größere Durststrecken hinweg zu verzichten, um am Ende zu erreichen, wovon er geträumt hat und wovon er sich Erfüllung und tiefste Sinnerfahrung verspricht. Wie von selber kommt er so auf die ganz grundsätzliche Fragen: Worin liegt letzter Sinn? Zumindest sollte er auf diese Frage kommen. Worin liegt letzter Sinn? Eine überaus wichtige Frage. Sie kann aber und wird in der Tat leider oft verdrängt und ausgeblendet. Das ist möglich, weil Sinn in sich stimmig, gewissermaßen in sich schlüssig ist. Sinn steht in gewisser Weise für sich allein und in sich selber. Sinn hat Bestand in sich. Einem gelungenen, einem wirklich großartigen Fest, wo es an nichts gefehlt hat, bildet etwas Abgeschlossenes, an dem ich mich erfreuen und wo ich verweilen kann. So ist es mit vielen anderen Dingen auch. Erfolg im Beruf, Ansehen in der Gesellschaft, ein ruhiges und wohliges Zuhause, erlebnisreicher Urlaub, kurzweiliger Konzertbesuch, sensationelle Zirkusdarstellung. All das ist in sich gut und erstrebenswert. Es schenkt Lebensfreude, Sinn und Erfüllung. Das alles ist sinnvoll. Es ist angefüllt mit Sinn und besitzt Sinnfülle. Deshalb steht es in gewisser Weise in sich selber. Wir wissen aber auch, dass es ganz so leicht nicht ist. Nicht nur die Vorbereitungen für ein grandioses Fest sind mühsam. Es gibt auch die Mühe danach, die schon beim Aufstehen mit Kopfschmerzen beginnen, sich beim Aufräumen fortsetzen und bei der nüchternen Einsicht enden kann, dass ein Fest in solcher Pracht vorerst vielleicht das letzte war. Hier auf Erden ist nichts von Dauer. Sowohl die Vergänglichkeit wie auch das bereits Erlebte und Erreichte schmälern irgendwann den Sinn und seinen Bestand. Der scheinbar so standfeste Sinn, wie man ihn in der Begeisterung erlebt und genossen hat, beginnt auf einmal zu wanken und zu bröckeln. Deshalb kann man auf Dauer die Frage nicht verdrängen, was denn in diesem Sinnzusammenhang, in dieser Über- und Unterordnung verschiedener Sinngehalte, ganz oben an der Spitze steht. Am Ende ist doch der Sinn an der Spitze, der all die anderen Sinnschritte, auch wenn jeder in gewisser Weise für sich selber stehen kann, auf etwas hinlenkt. Schaut man genauer hin, dann ist es doch so. Alles, was wir tun, tun wir nicht nur der einen Sache wegen, sondern immer zugleich mit Blick auf einen umfassenden Sinnzusammenhang. Der Mensch sucht eine umfassende Sinnfülle. Es soll möglichst vieles zusammenstimmen. Es soll irgendwie alles gut zusammenpassen. Da sind wir bei dieser entscheidenden Frage nach dem Lebensentwurf, nach dem umfassenden Sinn, nach diesem übergeordneten Sinn, der all die vielen Sinnerfahrungen, die nur über eine gewisse Zeit für sich bestehen können, einen Sinn darüber hinaus verleihen können. Wir könnten jetzt noch lange weiter philosophieren, aber Ihnen, liebe Zuhörer, geht es nicht nur um Philosophie. So bemühe ich mich um Kürze und bringe einiges auf den Punkt. Es ist eine Tatsache, dass viele in unserem westlichen Kulturkreis die Frage nach umfassendem Sinn nur sehr bedingt stellen. Sie begnügen sich damit, dass es ihnen jetzt gut geht. Sie leben in einem beschränkten und in sich abgeschlossenen Sinnzusammenhang. Sie nehmen mit, was das Leben ihnen an Möglichkeiten bietet. Sie bemühen sich auch um gegenseitigen Respekt und setzen sich ein für eine gerechte Welt. Für sich gesehen schenkt das auch viel Sinn und man spürt und erfährt dabei auch sehr viel von der Größe und Würde des Menschen. Aber all das ist nicht von Dauer. Alles geht einmal zu Ende. Alles, was lebt, hat seine Blütezeit, welkt dann eine Weile dahin und stirbt schließlich ab. Liebe Zuhörer, ich kann einfach nicht glauben, und es wehrt sich etwas in mir, dass all das, was der Mensch in seiner Kreativität an Gütern, an Kultur, an großartigen Leistungen hervorzubringen vermag, dass diese ganze Sinnfülle, die sich da auftut und entfaltet, nirgendwo anders als im Menschen selber verankert sein soll. Diese ganze Sinnfülle würde dann ja auch mit dem Menschen wieder zugrunde gehen. Und es bliebe unklar, woher sie eigentlich kommt. Käme sie aus dem Nichts, wie manche behaupten, dann würde sie auch dorthin wieder verschwinden. Ist der Mensch wirklich, wie der atheistische Existenzialist Jean-Paul Sartre behauptet, zuerst gar nichts und später nichts anderes als was er selber aus sich macht? Ist der Mensch wirklich nur das, was er selber tut? Ohne Zweifel kann der Mensch sehr viel. Er kann auch sehr viel aus sich machen. Aber das alles ist nicht von Dauer. Wir kennen die Redewendung, das war es dann. Wenn die ganze Sinnfülle allein aus dem Menschen erwächst und dann mit ihm auch wieder stirbt, dann wäre die Erfahrung des Menschen, etwas wirklich Sinnvolles tun zu können, eine böse Täuschung. Man müsste dann sogar behaupten, dass im Leben wirklicher Sinn gar nicht erfahrbar wäre und dass es ihn gar nicht gäbe. Aber Sinn lässt sich doch erfahren. Und es gibt doch so vieles, das einen überraschend und wirklich verstehen lässt. Dafür bist du da. Das erfüllt dich tatsächlich. Das ist dein Lebensinhalt. Das lässt dein Leben sinnvoll sein. Es wäre nahezu schizophren, wenn all das, was uns Menschen so sehr motivieren und wirklich erfüllen kann, am Ende seinen Sinn wieder verlieren oder ihn überhaupt nie wirklich gehabt haben kann. Es gibt ihn doch, wirklichen Sinn und sogar eine wahre Fülle von Sinn. Da es ihn wirklich gibt, kann es ihn nur dort geben, wo er über das menschliche Leben hinaus von einem unvergänglichen Sinn getragen, dort aufgehoben und auf ihn ausgerichtet ist. Liebe Zuhörer, Sie merken, worauf ich hinaus will. Die Erfahrung von Sinn führt zu der einzig sinnvollen Annahme, dass Sinn weder aus dem Nichts noch allein aus dem Tun des Menschen erwächst. Die Erfahrung von Sinn führt über unsere Vergänglichkeit und damit unsere Zeit hinaus und lässt ihn jenseits von uns verankert und begründet sein. Liebe Zuhörer, ich habe Ihnen das alles vorgetragen, weil ich von der Sinnerfahrung her Licht auf die Frage werfen möchte, wozu sind wir auf Erden und worin besteht unsere Würde? Ich möchte Ihnen jetzt eine Antwort vom Glauben ausgeben, wodurch wir alle unsere bisherigen Überlegungen von einer neuen Perspektive aus wiederfinden. Wir haben als unzureichend und unbefriedigend dargelegt, dass wir offenbar wirklich Sinn und Fülle erfahren. Darin liegt auch die Würde und die Einzigartigkeit des Menschen begründet, aber dass diese Erfahrung angesichts der Vergänglichkeit wieder äußerst fragwürdig wird. Hier hilft allein die Antwort aus dem Glauben weiter. Am Ende kann nur Gott selber die Antwort sein. In einem alten Katechismus lautet die erste Frage: Wozu sind wir auf Erden? Und jetzt die Antwort: Wir sind auf Erden, erstens, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Zweitens, und dadurch in den Himmel zu kommen. Wo ist hier jetzt der Zusammenhang mit dem bisher Gesagten? Allein Gott ist in sich vollendet. Er steht da wie das schönste Fest ohne Ende, wie ein Tennismatch ohne Ermüdung, spannend und voller Überraschung. Allein Gott ist in sich bleibende Fülle. In ihm ist ungetrübter und unvergänglicher Sinn. Das Gleiche gilt für die Liebe, für das Leben. Gott ist die Liebe. Er ist ungetrübte und ewige Liebe. Er ist das Sein, das ganz und immer in sich selber steht. Das lässt sich mit Blick auf die Dreifaltigkeit, die drei Personen des einen Gottes, weiter vertiefen. Das lassen wir jetzt aber beiseite. Diese Liebe, diese Fülle, diesen in sich selber gründenden Sinn, hat er an etwas anderes weitergeben wollen. Deshalb die Schöpfung, die Schönheit der Schöpfung, die Würde des Menschen, all das, was Sinn erfahren lässt, all das geht von Gott aus. Deshalb sagt der Katechismus, Die Würde des Menschen wurzelt in seiner Erschaffung nach Gottes Bild und Ähnlichkeit. Die hochentwickelten und technisierten Menschen müssen dringend lernen, unser Leben auch wieder von Gott her zu sehen. Wir sind zwar in der Lage, Teilbereiche wunderbar zu organisieren und zu beherrschen, aber das Leben als Ganzes bekommen wir nicht in Griff. Wenn uns das nicht einmal mit dem globalen Klima gelingt, wie viel weniger mit dem noch viel komplizierteren eigenen Leben. Wir sind auf Erden, erstens, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Wer sich aufmacht, Gott zu erkennen, erkennt sich auch selber. Wer sich der Liebe Gottes öffnet, findet sie zunehmend in sich selber. Wer Gott dient, wächst hinein in die Größe Gottes. Diese Art von Dienen macht groß. Sie führt dazu, dass der Mensch über sich selber hinauswächst. So wird er fähig für das ewige Leben über den eigenen Tod hinaus. Genau das meint der alte Katechismus, wenn er dann sagt, wir sind auf Erden, zweitens, um dadurch in den Himmel zu kommen. Unsere Gesellschaft tut einen Perspektivenwechsel not. Wie oft kreist die ganze Gesellschaft nur um sich selber. Je mehr sie es tut, umso mehr verliert sie sich. Wenn die Menschen neu lernen würden, um Gott zu kreisen, ihr Handeln und Tun wieder mit ihm in Verbindung zu bringen, dann würden sie sich ganz anders wiederfinden. Dann bliebe ihre Sinnerfahrung zusehends ungetrübt vom Widerspruch ihres Erlöschens und Vergehens.
Liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, wir freuen uns, dass Sie heute wieder in unserer Katechismusreihe mit dabei sind. Wozu sind wir geschaffen und worin besteht unsere Würde? Das ist die Frage, die wir heute mit Pfarrer Dr. Volker Hildebrand aus Köln betrachten. In seinem Vortrag hat Pfarrer Hildebrand ausgehend von unserer alltäglichen Sinnsuche übergeleitet auf die Aussagen des Katechismus, darauf, dass wir auf Erden sind, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben und ihm zu dienen, um dadurch in den Himmel zu kommen. Vielen Dank nochmals an Sie, Herr Pfarrer Hildebrand, für die Ausführungen.
Sehr gerne.
Der Abschnitt des Katechismus, den wir heute besprochen haben, ist in der neuen Textausgabe ein sehr theorielastiger Absatz. Es finden sich dort viele Querverweise auf Bibelverse oder andere Stellen des Katechismus. Für den, der diesen Text vielleicht zum allerersten Mal liest, klingt das sicherlich überfordernd. Oft fehlt den Menschen außerdem im Alltag diese klare Richtung. Die Seligkeit, von der der Katechismus als Ziel des Lebens spricht, erscheint vielen Menschen ja fern und abstrakt, vor allem wenn sie Gott noch nicht kennen. Viele können sich vielleicht gar nichts darunter vorstellen. Was sind denn Wegmarken und Leitsterne, die uns begleiten, damit wir vorangehen können, auch wenn wir den ganzen Weg noch nicht sehen?
Die Seligkeit, wie Sie sagen, erscheint fern und abstrakt. Sie haben hinzugefügt, vor allem für die, die Gott nicht kennen. In Wirklichkeit ist die Seligkeit uns ganz nah. Denn wir sind Geschöpfe Gottes, Abbilder Gottes. Und das, was Gott ausmacht, hat er zu einem überraschend großen Teil in der Schöpfung verwirklicht, in sie hineingelegt, die Schöpfung danach gemacht. Was also ist der Weg, um diese Seligkeit, die ganz nah ist, Stück für Stück zu erfassen, zu begreifen? Der Weg ist das Gebet. Der Weg ist die Meditation, die Betrachtung, wo ich immer wieder versuche, Gott anzusprechen, wo ich stille werde, hinhöre und Gott bitte, dass er auch mich anspricht. Wo ich meine Alltagssorgen, das, was mich bewegt, vor Gott bringe und ihn bitte, Herr, lass mich das doch aus deiner Perspektive erkennen. Wie siehst du das alles? Was möchtest du mir damit sagen? Da auf einmal wächst etwas in einem, eine Vertrautheit mit Gott, eine Vertrautheit mit der Seligkeit, die in Gott ist und die er auch zu einem überraschend großen Teil in diese Schöpfung hineingelegt hat.
Vielen Dank, Herr Pfarrer Dr. Hildebrandt. In Ihrem Impuls kam eben auch zum Ausdruck, dass Sinn sogar Tennisspieler bewegt, also nicht immer unbedingt religiös gemeint sein muss. In der Bibel steht jedoch im ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther: Wenn Tote nicht auferweckt werden, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist ja ein klarer Verweis auf das Leben Jesu, an dem wir uns als Christen ausrichten sollen. Wie wichtig ist es denn, dass wir gerade auch Jesus als Leitstern für unsere Sinnsuche sehen?
Sie schneiden da ein faszinierendes Thema an. Das Rote Vatikanische Konzil und Papst Johannes Paul II. Hat einen Gedanken immer wieder formuliert, dass Christus den Menschen vor Augen führt, wer er eigentlich ist. Christus erschließt dem Menschen sein Wesen, seine höchste Berufung. Denn Christus, das ist unser Glaube, ist Gott selber, der Mensch geworden ist. Der Mensch geworden ist, um zu heilen, zu predigen, um uns vor allem zu zeigen durch sein Leben, wer eigentlich der Mensch ist, wer eigentlich wir sind. Der heilige Irenäus von Lyon, zweites nachchristliches Jahrhundert, ein ganz früher Theologe, vielleicht sogar der erste, hat einmal gesagt, in Anlehnung an die Schöpfungsgeschichte: Gott hat den Menschen nach seinem Abbild geschaffen. Leider waren die Menschen über lange Zeit schlechte Abbilder. Deshalb ist das Urbild, Gott selber, zum Abbild geworden, damit wir in ihm erkennen, was das heißt, Mensch zu sein, als Mensch zu leben, ein guter Mensch zu sein.
Wenn wir uns auf Gott und auf Christus ausrichten, dann erfordert das von uns ja auch Zurücknahme unseres eigenen Ichs. Es erfordert Ruhe, Nachdenklichkeit, Gebet, Kontemplation. Jetzt ist aber in unserer modernen Welt das Wort vom Sinnstiften sehr beliebt. Also man versucht möglichst einen eigenen Beitrag dazu zu leisten, dass man Erfolg hat, dass man sich wohlfühlt, dass man glücklich wird. Wie sieht denn das Christentum, das Verhältnis zwischen menschlichem Handeln und dem Handeln Gottes in Jesus Christus?
Auch wieder eine sehr interessante und umfassende Frage. Ich will versuchen, es irgendwie zu verdichten. Es gibt einen spanischen Mystiker, der hat einmal gesagt: Wenn du hinaufsteigen willst, steig herunter. Wenn du leben willst, sterbe. Und das ist eine ganz tiefe Lebenserfahrung. Dort, wo ich mich in rechter Weise zurücknehme, kann ich mich ganz anders einbringen. Und genauso ist das im Christlichen. Es gibt im Grunde sicher eine Trennung von Gott und der Welt, aber es gibt eben auch ein Ineinander, ein ganz enges Ineinander, wie es gerade auch in Christus Fakt ist, Tatsache ist. Dort hat sich Gott mit dem Menschen verbunden. In dem Maß also, wie der Mensch nicht sich in den Mittelpunkt stellt, sich zurücknimmt, Raum macht für Gott, findet er diese Verbundenheit von Gott mit dem Menschen. Findet er genau das, was wirklich Sinn macht und von Dauer ist.
Immer wieder sind wir Menschen auf der Suche ja nach Gott auch mit den eigenen Grenzen konfrontiert, mit den Grenzen unserer Erkenntnis. Viele Menschen zweifeln dann auch an ihrem eigenen Glauben, an ihrem eigenen Gewissen und sie haben Selbstmitleid. Wie gehen wir denn damit um, dass wir uns also auch mit dem Glauben und der Suche nach Gott nicht überfordern und auch mit unseren Schwächen richtig leben?
Ein wunderbarer Weg ist der, wenn wir unsere Schwächen voll Vertrauen in die Hände Gottes legen. Gottes Hände sind gute Hände. Dann sind wir frei davon.
Vielen Dank, das ist ein gutes Schlusswort, das wir jetzt in diese Sendung mit hineinnehmen. Wir dürfen Sie zum Abschluss noch um Ihren Segen bitten, Herr Pfarrer Dr. Hildebrandt. Zuvor ein herzliches Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer, dass Sie heute in unserer Sendung mit dabei waren. Herr Pfarrer Dr. Hildebrandt, ich überlasse Ihnen nun das letzte Wort und den Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.